Danke euch, dass ihr uns mit hineingenommen habt in diesen Vor-Oster-Palmsonntag-Gottesdienst. Hartmut hat es ja vorhin schon kurz erwähnt. König Karl III. War hier. Oder auf Englisch King Charles III. In Deutschland. Das war schon ein paar Wochen, ein paar Monate schon im Gespräch. Royaler Besuch. König Charles kommt nach Deutschland. So geht es, so ging es durch die Medien, durch die Presse. Und wenn sowas mal klar ist, dass es dann auch so sein wird, ein Staatsbesuch, dann gibt es ein klares Protokoll, wie sowas abläuft. So ein Staatsbesuch von einem König, wenn er kommt mit seiner Gemahlin. Es darf kein Füller kleckern. Keine Treppenstufe, einfach so wird runtergelaufen. Es gibt rote Teppiche. Es wird alles im Detail organisiert. Staatsbankett war organisiert. Das oberste Thema natürlich Sicherheit. Wenn der König kommt, dann muss alles sicher sein. Die Bodyguards und alles drumherum, es wird alles gecheckt. Das Programm ist ausgetüftelt. Nichts bleibt dem Zufall überlassen, egal wo sie hingehen und reden oder auch getrennt. Die Camilla, seine Frau, es ist alles geplant, bis im Detail. Wer sich noch an die Queen Elizabeth erinnert, der weiß, dass sogar ihre Handtasche eine symbolische Wirkung hatte. Ein Staatsbesuch hat symbolische Wirkung. So war es auch diese Woche immer wieder verkündigt worden. Jetzt noch vor der Krönung in Deutschland, Freundschaft und was auch immer es bedeutet. 3 Tage royaler Glanz diese Woche in Berlin und dann später auch noch mit dem ICE pünktlich in Hamburg angekommen. Ganz anders beim Besuch des Königs Jesus in Jerusalem. Ich lese uns diese Verse aus dem Markus-Evangelium. Wir starten heute mit einer Predigtreihe Darum Ostern, die geht es dann bis Ostermontag. Ihr seht oben das Logo. Jesus wird als König empfangen, steht im Markus-Evangelium Kapitel 11. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen, kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten. 2 Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Soll euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht das Tier. Aber er wird es bald wieder zurückbringen. Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los, aber einige, die dabei standen, fragten, was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihm ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider aus als Teppich vor ihm. Andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott und gepriesen sei, der im Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Weil es aber schon spät geworden war, kehrte er nach kurzer Zeit wieder mit seinen 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Wir schauen uns diese Woche, die Passionsgeschichte, die Woche vor der Kreuzigung und Auferstehung nach dem Markus-Evangelium an. Und ich finde es spannend, sich da mal auch hineinzubegeben. Natürlich könnten wir jetzt alle Evangelien zusammenpacken, aber es ist ja auch spannend zu überlegen, mal konkret, was hat Markus oder Petrus, der damit zusammenhing, was war ihm denn so wichtig, als er hier aufgeschrieben hat? Die anderen Evangelien haben manches noch ergänzt aus ihrer Perspektive. Wir schauen uns Markus diese Woche an. Ich denke, was gut ist und immer wieder auch zu wissen in der Passionszeit, wenn wir davon lesen und auch hören diese Woche, es ist keine Passion im Sinne von erleiden. Jesus erlitt nicht den Tod. Es ist nicht mit ihm geschehen. Er hat es getan. Er war nicht der Passive, der hier vorkommt, da passiert was mit ihm und er kommt da nicht raus aus dieser Nummer, sondern er war stets der Aktive. Jesus sagt im Johannes 10, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Ich denke, es ist immer wieder gut, wenn wir uns daran erinnern, da war nicht nur irgendwas passiert und der Arme wurde durchgeschleust und gegeißelt und gefoltert, sondern er geht diesen Weg bewusst, weil er es will. Er sagt, als er gefangen genommen wird, Petrus, der dem Knecht das Ohr abschlägt, wenn ich will, dann kommen hier Legionen von Engeln. Er sagt zu Pilatus, ich habe es glaube letztes Mal erwähnt, er sagt zu Pilatus, als Pilatus sagt, ich habe Macht über dich, über Leben und Tod, sagt Jesus, du hast keine Macht, wenn sie dir nicht vom Himmel gegeben würde. Und so gehen wir auch in diese Passionswoche hinein. Er stirbt, ja, aber er geht diesen Weg bewusst, weil er diesen Weg gehen wollte für dich und für mich, für uns. Ganz kurz zu dieser Vorgeschichte und ja, da steigen wir ganz kurz ein ins Johannesevangelium Kapitel 11, um so ein bisschen diese Spannung von diesem Vers und den Versen hier zu verstehen. Johannes Kapitel 11, es startet damit, dass ein guter Freund von Jesus krank wird, der Lazarus. Und Jesus war gerade nicht in Bethanien, sondern war weiter weg im Land unterwegs. Und die beiden Schwestern, Martha und Maria, sie bitten Jesus, er soll doch kommen. Weil sie wissen, er kann, er hat so viel geheilt, er kann das tun. Und Jesus zögert. Er geht nicht gleich dahin. Er bleibt noch Tage dort und dann stirbt dieser Lazarus. Jesus, er nimmt es wahr durch den Heiligen Geist, er weiß es. Und dann erst macht er sich auf den Weg nach Bethanien mit seinen Jüngern. Und die Stimmung war damals schon angespannt, nämlich die Jünger haben Angst, nach Jerusalem zu gehen. Thomas sagt dann lasst uns mit Jesus nach Jerusalem gehen und dort mit Jesus sterben. Wir nehmen wahr, da war schon Spannung in der Luft, da waren Morddrohungen, da wollte man Jesus schon in irgendeiner Art und Weise umbringen, da gab es schon manches. Und dann geht Jesus trotzdem dahin und erweckt diesen Lazarus, nachdem er 4 Tage tot war, zum Leben auf. Und das heißt, und viele glaubten an ihn. Und das war dann auch das Problem von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, weil sie sich dann sagen, die laufen alle ihm hinterher, die werden da neidisch und der kommt dann noch zu uns. Und dann wird beschlossen von ihnen, Jesus muss weg. Ab jetzt wird eine Gelegenheit gesucht, um das möglichst unauffällig auszuführen, dass es keiner groß merkt. Und Jesus bekommt es mit und dann heißt es in Johannes, Jesus vermeidet die Öffentlichkeit und zieht sich mit seinen Jüngern nach Ephraim zurück. Also so ein paar Fußstunden weg von Jerusalem, von dieser Stadt. Und von da aus kommt er dann wieder Richtung Jerusalem. Und wir merken, die Stimmung ist aufgeheizt, der Beschluss ist gefasst, der Mensch muss weg. Und trotzdem wagt er es. Und er wagt es nicht nur, er geht, weil er weiß, er muss diesen Weg gehen. Wenn wir diese Geschichte so lesen, dann klingt vieles so nach, es geht halt irgendwie so. Wenn ein König kommt, als Charles III. Kam diese Woche, da war das Protokoll fertig. Und auch wenn es hier nicht so aussieht in dem, dann wissen wir doch, da war jetzt kein Minister beschäftigt oder sonst irgendjemand, das Protokoll zu erstellen, wie es abläuft. Und trotzdem sehen wir in dieser ganzen Geschichte, dass der Vater, sein Vater im Himmel, ein Protokoll fertig hatte, wie es gehen soll, was passieren wird. Es war nichts Zufall. Er ging diesen Weg, so wie es ihm der Vater auch gesagt hat. Und deshalb auch viel Gedanken jetzt zu diesem Text heute Morgen und immer auch wieder mit der Hoffnung, sie praktisch werden zu lassen für uns im 21. Jahrhundert, weil der Text doch schon 2000 Jahre alt ist. Der erste Gedanke, der König Jesus hat einen Plan und bezieht seine Jünger mit ein. Da gibt es einen Plan, ein Protokoll, das hier abläuft. Ich habe mir die Frage gestellt, ich konnte sie zwar nicht beantworten, aber vielleicht kann sie jemand von euch hinterher. Warum schickt Jesus, oder nicht abschließend beantworten, warum schickt Jesus denn seine Jünger voraus? Der hätte doch auf dem Vorbeilaufen dann einfach den Esel mitnehmen können. Die fertige Antwort habe ich nicht, aber ich glaube, weil Jesus wie in seiner ganzen Lebenszeit seine Jünger mit einbeziehen möchte. Sie sollen Teil von dieser Geschichte sein. Sie werden bald danach alleine sein. Sie werden bald danach diejenigen sein, die die Botschaften die ganze Welt hinaustragen. Jesus bezieht seine Jünger mit ein. Und wir merken in diesem Text, den wir vorhin gelesen haben aus dem Sacharja 9, ich lese ihn uns nochmal, 520 Jahre vorher ungefähr, schreibt dieser Sacharja: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Was die Jünger hier tun, ist nicht irgendeinen Esel abholen, sondern sie erfüllen damit Verheißungen Gottes. Und ich finde es unheimlich spannend, dass Jesus hier seine Jünger mit einbezieht in diese Geschichte. Und das ist fast der größte Teil von diesen ganzen Versen. Die latschen los und die holen diesen Esel. Und es trifft genauso zu, der Petrus, der das mit aufschreibt, mit Markus, der war dabei. Ihm sind diese Details wichtig. Sie nehmen es wahr, wir gehen dahin. Wir sind mittendrin in dieser großen Geschichte, auch wenn sie jetzt noch keine Ahnung haben, was sie da gerade tun. Für sie ist es vielleicht hier nur, wir holen jetzt halt einen Esel. Aber das große Bild steht da drüber, die Verheißung, der Plan Gottes. Er reitet, der Messias, er kommt, er reitet auf einem Esel. Kapiert haben sie es noch nicht. Das sagt uns so der Johannes in der gleichen ähnlichen Geschichte. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllte. Ich finde es spannend. Sie hören und sie handeln, auch wenn sie keinen Plan haben. Und auf den ersten Blick klingt es einfach darum, jetzt müssen wir auch noch einen Esel holen. Aber sie waren in die große Geschichte Gottes mit hineingenommen. Und ist es nicht auch so was für unser Leben, dass wir oft gar nicht blicken, um was es geht? Und trotzdem ist gut, wir hören auf Jesus und gehen diesen Weg und tun das, was er uns beauftragt, wo er uns hineingestellt hat. Es gibt ein mini kleiner Satz hier, zwei Kapitel weiter, Markus 13, Vers 10, da heißt es: Alle Völker sollen die rettende Botschaft hören, dann wird das Ende kommen. Das klingt jetzt einfach auch mal nur so für uns, für euch. Aber das ist eine riesige Verheißung, die Jesus da so raushaut. Alle Völker sollen die rettende Botschaft hören und dann wird das Ende kommen. Und das heißt doch auch für uns und für dich und für mich, wir sind da mittendrin in diesem Auftrag, in dieser Verheißung, die über all dem steht. Und auch jeder von euch darf Teil davon sein. Das kann für den einen heißen vielleicht, dass er alles aufgibt, wenn er Jesus Stimme hört und irgendwo in geduldiger Kleinarbeit im Urwald Südamerikas oder Wüste Afrikas die Bibeln in eine Stammessprache übersetzt, von einem Stamm, den kein Mensch auf dieser Welt kennt. Aber das ist sein Auftrag. Und auch wenn es nach täglicher Kleinarbeiter Grammatik aussieht, es steht eine große Verheißung darüber. Und es kann für dich und für dich oder für uns heißen oder für den oder die Mutter oder den Vater, den Handwerker, den Arzt, den Ingenieur oder Sozialpädagoge, mit offenen Ohren zu hören, was Jesus uns beauftragt und es dann zu tun, auch wenn ich es nicht blicke. Und die Jünger haben mal nachgefragt, ja, was tun wir denn dann, wir können einfach den Esel holen. Stell dir mal vor, Jesus kommt von München in den Rhein, eine Autobahn schickt seine Jünger vor und sagt, du, die erste Garage rechts steht ein Porsche, Kilometer null, der Schlüssel steckt, hol den. So. Ja, was kann man denn machen? Also wir können es richtig nachempfinden, aber sie tun es. Sie gehen. Es wird passieren. Jesus sieht voraus und gibt ihnen schon ein bisschen was und sagt ihnen, ihr dürft getrost sein, ich bin da dabei. Und das gilt auch für uns, wenn er uns mit hineinnimmt in das große Bild der Heilsgeschichte, dass die Völker sollen es hören. Die Völker draußen weit weg oder die Volk, mein Nachbarn oder der, der mich jetzt braucht. Und auch wenn ich es jetzt gerade noch gar nicht blicke, lasst uns auf ihn hören und es tun. Es sind oft die scheinbar kleinen Dinge mit großer Wirkung. Wenn wir immer wieder auch so Zeugnisse hier hören von Menschen, wie sie Jesus entdeckt haben oder auch bei True Story, da kommen wir nachher noch drauf hier, genau. Es sind die kleinen Dinge, wo jemand den Mut hatte, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey du, ich kenne diesen Jesus. Und der Weg geht weiter. Der König Jesus hat einen Plan und bezieht seine Jünger mit ein. Und das ist in dem Fall jetzt nicht der persönliche Plan unseres Lebens, den hat er auch, aber es ist der große Plan Gottes für diese Welt. Und er baut dich und jeden von euch mit ein, auch dann, wenn ich es nicht tue. Aber es lohnt sich zu gehorchen und diesen Weg, diesen kleinen Schritt zu gehen, auch wenn ich denke, ist doch bloß ein Esel. Also nicht der andere, sondern die Aufgabe. Zweiter Gedanke. Jesus, der König Jesus, lässt sich feiern. Anbeten, könnte man auch sagen. Das erste Mal, dass Jesus hier öffentliche Anbetung, öffentliches Feiern zulässt. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott und gepriesen, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Sie jubeln ihm zu als den, auf den sie schon Jahrhunderte gewartet haben, der jetzt endlich kommt. Hosianna heißt auch übersetzt, hilf uns doch. Der große Schrei der Befreiung, hilf uns doch. Wir sind überrollt von den Römern, hilf uns doch. Schaff die weg von hier. Richte dein Reich wieder auf. Mach Israel groß, du bist der Davidsohn, auf den wir Jahrhunderte gewartet haben. Jetzt greif endlich ein. Jesus lässt sich feiern. In seinem Leben kam es immer mal wieder im Kleinen vor. Schon als Baby lag er dort im Stall und da kamen die Weisen aus dem Morgen, aus dem Osten und fielen nieder und beteten ihn an, das Jesuskind. Oder Petrus, als er im Boot berufen wurde von Jesus, und dieser Fischfang war, er fällt auf die Knie und betet ihn an. Du weißt alles. Aber so im Großen kommt es nur hier auch zum ersten Mal vor. Jesus lässt es geschehen jetzt hier. Auch wenn er weiß, das wird jetzt das Ende sein. Und vielleicht gerade deshalb. Und macht damit deutlich, Jesus gilt es zu feiern. Man darf ihn, man soll ihn anbeten. Er sagt in Johannes 5, Gott, der Vater, richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jesus macht uns deutlich, auch in diesem Text für uns heute, dass er würdig ist, Ehre zu empfangen und er lässt es zu. Und es ist wichtig für uns, in unserem Leben Jesus die Ehre zu geben. Auch wie wir es gesungen haben, wie wir es tun im Gottesdienst, er ist anbetungswürdig. Ab da lässt du es zu, auch öffentlich, für uns. Ein Teil unseres Glaubens ist, Jesus die Ehre zu geben, unsere Beziehung zu ihm, ihn anzubeten als den, der ist, der Sohn Davids, der kommt. Auch wenn die Menschen Erwartungen hatten, die falsch waren. Sie haben jetzt gehofft, jetzt geht's wirklich los. Jetzt, der Zug geht direkt zum Herodespalast und dann wird sie aufgeräumt oder was auch immer. Jetzt wird es endlich anders, ein sichtbares Reich. Es ist doch in unserem Leben auch oft so, wir haben Erwartungen von Jesus, die er nicht so erfüllt. Und auch dann, wenn er es nicht tut, ist er aller Ehre wert, weil dieser große Plan Gottes über unserem Leben steht. So oft, wie ich schon gedacht habe, er könnte so und so handeln, aber er tut es nicht. Wir erleben es doch immer wieder auch in unseren Gebeten. Ich habe Erwartungen an ihn und er erfüllt sie nicht. Und trotzdem ist er der Ehre wert und er lässt es zu, auch hier in dieser Geschichte. Und dann der vierte Gedanke, der mir hier auffällt. Es ist nur, und das gefällt mir immer in der Bibel, wenn so kleine Sätzchen da sind. Da heißt es, er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Das ist schon mal, finde ich, spannend. Die Leute haben doch jetzt erwartet, er marschiert jetzt straight away durch, vermutlich bis zum Herodespalast. Machtübernahme, Putschversuch, keine Ahnung, was die Leute alles im Kopf hatten. Aber Jesus, er geht einen anderen Weg. Er geht den Weg in den Tempel. Vielleicht erinnert ihr euch an viele Jahre zuvor in seinem Leben, da war noch ein Pimpf, 12. Da waren sie auch beim Passafest. Da zog er nicht ein als König, sondern irgendwo in der langen Schlange der Pilger voraus oder hinter seinen Eltern her in Jerusalem, das Passafest. Und als das Fest dann um war, dann sind die Eltern Maria und Josef wieder heimgegangen. Jesus war nicht dabei. Der ist beim Cousin oder Cousine, irgendwo wird er schon sein. Und sie haben ihn nicht gefunden, 3 Tage später immer noch nicht. Und ihr vielleicht kennt jemand die Situation, wenn die Kinder im Kaufhaus verloren gehen, wie auch immer oder wo auch immer. Und irgendwann mal kommt endlich die Ansage, klein so und so sucht seine Eltern. Sie haben ihn gefunden, nach 3 Tagen, der Horror. Und dann heißt es in Lukas, nach 3 Tagen deckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragt ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Und jetzt kommt die typische Teenager-Antwort. Warum habt ihr mich gesucht? Und dann kommt die Antwort, die uns hier zum Denken gibt. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Ganz am Anfang. Und auch hier wieder, ihn zieht es immer in den Tempel, in das Haus seines Vaters. Wenn alle denken, er muss doch wo ganz anders hin, ihn zieht es ins Haus seines Vaters. Und er schaut sich dort aufmerksam um. Jetzt mal einen kurzen Sprung. Unsere Kirchengebäude, egal welche, ob protzig oder groß oder schlicht oder multifunktionell, sind alles nur Versammlungsstätten, ist nicht der Tempel Gottes. Auch für die Juden in der Diaspora gab es keine kleinen Tempelchen, sondern Synagogen. Paulus sagt, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Der Tempel Gottes, sagt Paulus, ist der Leib der Christen, oder die Gemeinde? Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und in euch Gott gegeben habt? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Oder auf die Gemeinde bezogen in Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt? Und deshalb die Frage an uns. Jesus ging in den Tempel und schaut sich dort aufmerksam um. Wenn Jesus in mein Leben kommt, der Tempel des Heiligen Geistes ist, und sie umschaut, was sieht er dann? Wenn Jesus in unsere Gemeinde kommt, auch in diesem netten Saal hier, aber in die Gemeinde als Leib Christi, hier Ortsgemeinde, Ortsleib Christi, und sich umschaut, sorgsam, was sieht er dann? Was hört er dann? Was er dort gehört und gesehen hat, in diesem Augenblick, das erzählt euch morgen Abend Dieter Weiser bei der Passionsandacht und wie er gehandelt hat. Jesus schaut sich um im Tempel. Ich finde, es ist ein bemerkenswerter Satz vom Markus. Er schaut sich um. Er schaut hinein. Er schaut unser Leben hinein. Er schaut in die Gemeinde hinein. Bis heute noch. Er lebt. Er ist da. Was sieht er? Und er reagiert. Auf jeden Fall. Und dann kommt noch mal so ein kleines Sätzchen hier am Ende. Weil es aber schon spät geworden war, kehrt er nach kurzer Zeit wieder mit seinen 12 Jüngern nach Bethanien zurück. So triumphal, wie er in Jerusalem einzog, so nüchtern war der Auszug. Von allen Menschen, die Erwartungen hatten, was jetzt passiert, war scheinbar nichts übrig geblieben. Er geht in den Tempel, er schaut sich um, und das, was er tut, enttäuscht Menschen. Und wie sie dann reagiert haben auf Enttäuschung, das hören wir dann am Karfreitag. Der Davidsohn bleibt nicht in der Davidstadt als Davids Königsnachwuchs Messias, vielleicht auch ein Zeichen. Er bleibt nicht in der Davidstadt, er geht abends wieder hinaus, immer noch mit allen 12. Wenn am Einzug die 2 Donnersöhne noch gedacht hat, boah, jetzt geht's wirklich los, die wollten ja mal an links und rechts bei ihm, wenn er mal in sein Reich kommt, links und rechts sitzen von ihm, haben sie dann vielleicht gedacht, boah, endlich Innenminister, Außenminister, das können wir noch entscheiden. Dann ziehen sie hier vermutlich wieder ganz betröppelt mit ihm aus, alle 12, vielleicht auch frustriert, wieder nicht das passiert, was wir eigentlich gedacht haben. Vielleicht war das auch noch der Tropfen, der das Glas zum Überlaufen gebracht hat beim Judas. Die letzte Hoffnung, nee, der wird es doch nie. Auf den Jesus kannst du nicht zählen. Es muss für viele sicher eine große Enttäuschung gewesen sein. Er zieht hinaus, der allen 12. Er bleibt nicht in der Stadt. Der Messias kam, er wird bejubelt und tut doch nicht, was die Menschen von ihm erwarten. Und ein letzter Gedanke. Der steht jetzt nicht mehr in dem Text, aber wir haben schon gehört, wir haben schon besungen, weil es so wichtig ist für uns, die wir 2000 Jahre später leben. Wir schauen manchmal auf diese Menschen dort und fragen uns, ja warum denn? Warum haben sie so gehandelt? Wie kann man nur so naiv sein oder so erwartungsvoll? Aber der letzte Gedanke, der König Jesus herrscht im Himmel und er kommt wieder. Wir sind doch in der ähnlichen Situation wie die Menschen damals. Sie haben Verheißungen, sie wissen, dass er kommt. Es gibt Erfüllungen von Verheißungen und gleichzeitig können sie es doch nicht greifen. Und wenn wir ich lese auch noch ein paar Verse aus Offenbarung, aus dem Kapitel 1, da heißt es doch auch, als Johannes dort steht und Jesus sieht, mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flamme eines Feuers und die Füße glänzten wie goldenes Brose im Schmelzofen. Und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Er regiert über diese Welt. Er hat einen Plan, der Heilsplan geht weiter. Ob ich es nun wahrnehme in meiner Situation, egal wie schwierig sie nun ist oder nicht, wie groß ist Kriegstoben und die Präsidenten und Herrscher dieser Welt toben, sein Plan ist trotzdem da, das Protokoll, es steht. Der König, er kommt wieder und damit sind auch wir Wartende wie die Jünger damals, wie das Volk damals. Und die Frage an uns ist, wie gehe ich damit um? Wie gehst du damit um? Habe ich es präsent in meinem Kopf, auch diese Verheißungen? Sind wir Wartende auf den kommenden Messias, der wiederkommt. Ich wünsche uns das. Und es heißt dann irgendwann mal in Markus, auch im Kapitel 13, dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Er wird die Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen dieser Welt zu ihm bringen. Palmsonntag geht weiter. Er will auch neu einziehen. Er wird wiederkommen. Nicht mehr auf dem Esel, ich glaube, da haben wir noch ein Eselbild, nicht mehr auf dem Esel, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und ich wünsche uns das, dass wir auch Menschen sind, die Wartende sind. Und wenn wir gemeinsam in diese Passionswoche jetzt gehen, auch in dem Wissen, er hat es bewusst getan, er wurde nicht nur so, sondern er wollte es aktiv. Dann lasst uns diese Woche, diese Andachten auch in dieser Woche, die Gottesdienste, das Abendmahl, einfach auch miteinander im Gedenken tun und auch wieder Wartende werden. Wir haben hier ein schönes Holzkreuz aufgestellt und einen Schutthaufen, das Kreuz steht auf dem Schutthaufen. Und wenn wir uns diese Woche immer wieder mal treffen hier im Saal, dann dürft ihr auch dort Schutt ablegen. Noch fehlt ein Büchschen mit Papier und Stiften. Dann darf man auch hier ablegen diese Woche und auf einen Zettel schreiben und reinstecken. Wir schredden das dann. Lasst uns diese Woche einfach auch als Woche der Neubesinnung miteinander nehmen. Das Neuorientieren, das Ausrichten auf den, der eingezogen ist als der Messias, der Friedefürst, der gestorben ist, der lebt bis heute und der wiederkommt. Und dann lasst uns auch symbolisch dort am Kreuz Lasten abladen in dieser Woche. Ich wünsche uns das. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, und so staunen wir heute, wie du damals gehandelt hast. Du bist diesen Weg gegangen, bewusst, gewollt, vorbereitet, bis ans Kreuz. Du bist alle Anbetung würdig, aller Ehre würdig. Und wir wollen das lernen von diesen Menschen damals, dir die Ehre zu geben, auch jubeln, weil du der König bist. Und jubeln, weil du der Messias bist, der wiederkommt. Weil niemand und nichts auf dieser Welt es verhindern kann. Und weil du die Kontrolle hast, weil du der Herrscher dieser Welt bist. Danke, Jesus. Du hast die Kontrolle über unser Leben, über unsere Situation, über das, was sich in unserem Land tut, in Europa tut, in Ukraine tut, in anderen Ländern, in Syrien, in Afrika. Du bist der Herr darüber. Wir verstehen es oft nicht, warum das zulässt. Aber wir wollen dir vertrauen und an dir dranbleiben und nicht verzweifeln an dir, sondern verstehen, lernen, wie die Jünger damals, dass du einen Plan hast. Und danke, dass du uns damit einbaust. Amen.